Reingehört. Ein Podcast der VRM. Seit circa einem Jahr ist Cannabis in Deutschland teilweise legal. Höchste Zeit für eine Bilanz. Ist diese Änderung in Wiesbaden überhaupt spürbar? Und wie geht die Landeshauptstadt mit anderen Substanzen wie Alkohol oder Crack um? Wir haben reingehört. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Reingehört. Mein Name ist Timo Staritz, ich bin Volontär bei der VRM und mit mir im Studio ist Nils Lünser, seit mehreren Jahren Redakteur beim Wiesbadener Kurier und mit ihm möchte ich heute über das Thema Drogenpolitik in Wiesbaden sprechen. Hallo Nils.
Hallo, freut mich, dass ich da sein darf.
Zum Einstieg vielleicht eine allgemeinere Frage zum Thema Cannabis-Teillegalisierung, die ja am 1. April 2024, also knapp vor einem Jahr, mit dem bundesweiten Cannabis-Gesetz in Kraft getreten ist. Wie hat sich diese Teillegalisierung seitdem auf Wiesbaden ausgewirkt?
Also wenn man mit offenen Augen oder auch mit der offenen Nase durch die Stadt läuft, dann merkt man es natürlich, die Leute konsumieren offen, man riecht es natürlich, dass das Ganze doch sehr offen praktiziert wird in der Stadt. Es gab sehr viel Diskussion, vor allem in der Gastronomie, wie man damit umgeht. Hier in der Altstadt gibt es ja noch viele Kneipen, wo man auch drin geraucht werden darf. Die meisten haben aber gesagt, es ist eine Art Geruchsbelästigung, man will es nicht, auch aus anderen Gründen, dass die anderen Gäste damit belästigt werden. Das gleiche gilt auch für Außengastronomien, dass viele Kneipen gesagt haben, wir möchten nicht, dass die Leute da draußen konsumieren. Auch auf großen Festen in der Stadt, wie dem Kranzplatzfest oder auch dem Sternschnuppenmarkt, dem Weihnachtsmarkt, wurde es eben nicht erlaubt, dass man dort Cannabis konsumieren darf. Es gibt einige Ausnahmen, zum Beispiel der 6040 am Schlachthof, die gesagt haben, ja gut, wir kennen unser Klientel, daher werden wir auch nichts dagegen sagen, wenn da Cannabis konsumiert wird. Und es gibt eine ehemalige Shisha-Bar in der Innenstadt, die damit sehr offen wirbt, dass man dort eben bei ihnen in der Kneipe konsumieren kann. Dort gibt es alles, eben außer die Droge selber kann man dort eben Papes und so weiter sich besorgen und dort konsumieren.
Wiesbaden hat sich ja im Zuge dessen auch ein Modellprojekt beworben, um Cannabis in Apotheken zu verkaufen. Wie ist der Stand dieses Projekts?
Es gab sogar schon bevor das Ganze legalisiert wurde, gab es hier schon Bestrebungen von der Rathauskooperation, also eine linke Kooperation aus SPD, Grünen, Linken und Volt, dass man Wiesbaden so eine Art Modellregion macht, dass hier auch schon, obwohl es bundesweit auch gar nicht erlaubt ist, in bestimmten Geschäften Cannabis legalisieren kann. Das wurde dann nicht weiter verfolgt, aber es wurde im letzten Jahr beschlossen, dass Wiesbaden eine Art Modellregion wird, dass Cannabis hier in Apotheken abgegeben wird. Ähnliches gibt es auch im Kreis Groß-Gerau oder in Frankfurt. Man hat über 20 Apotheken dafür gewinnen können und das Ziel war einfach ein Gesundheitsschutz, dass den Konsumenten ein sauberes Cannabis ohne welche Zusatzstoffe angeboten wird. Man will durch den Schwarzmarkt eben klein halten und auch versuchen, dadurch den Jugendschutz einzuhalten, dass man natürlich das Ganze erst ab 18 verkaufen wird, was auf der Straße durch so nicht einhalten kann. Eigentlich war die Idee, das Ganze jetzt noch im letzten Jahr zu beschließen. Durch das Platzen der Ampelkoalition in Berlin gab es das Ganze nicht und seitdem ist auch leider nichts mehr passiert.
Das ist also der aktuelle Stand zum Thema Cannabis in der Landeshauptstadt. Du hast gerade schon den Schwarzmarkt und Drogenhandel angesprochen. Da gibt es ja mit der Rheinstraße einen gewissen Brennpunkt in der Stadt. Wie ist da der aktuelle Stand?
Also es gibt ungefähr seit Ende Corona-Zeit, 21, 22, gibt es auf dem Grünstreifen auf der Rheinstraße, also zwischen den beiden Autofahrstreifen, eine offene Alkohol- und Drogenszene. Die ganze wird auch gerne mal Crackstreifen genannt, ein Begriff, den gerade Sozialarbeiter ja nicht so gerne hören, wo harte Drogen, auch Alkohol, aber eben auch Crack konsumiert wird. Daher kommt dieser Name. Aktuell ist es dort etwas ruhiger, was aber auch was mit der Jahreszeit zu tun hat. Die Leute, es ist kalt. Polizei sagt auch, das Ganze ist vor allem ein Problem der Sommermonate. Hauptproblem ist aus Sicht der Polizei vor allem, dass die Menschen sich eben im Rausch, wie auch immer, sich gegenseitig gefährden. Es gibt gegenseitige Körperverletzungen, die Leute beklauen sich gegenseitig und dadurch kommt es oft zu Einsätzen, Streitereien und die hinterlassen auch viel Müll und Unrat. Beschwert haben sich vor allem umliegende Geschäfte in der Straße oder auch Arztpraxen, Anwaltskanzleien, die sagen, die Menschen möchten nicht mehr zu uns kommen. Es ist einfach zu gefährlich dort. Die Leute haben Angst, über diesen Streifen zu laufen. Dasselbe ist eben auch beim Kindersternstuppenmarkt, der im benachbarten Luisenplatz ist. Die Leute sagen, ja, ich möchte mit meinen Kindern nicht über diesen Streifen laufen, ich habe Angst. Sehr betroffen ist auch die Nassauische Sparkasse, die ihre Zentrale direkt an der Straße hat. Leute haben sich dort vor der Bank aufgehalten, aber auch eben vorne im Schalter bei den Geldautomaten. Und dort hat die Bank jetzt für viele tausend Euro jeden Monat einen Sicherheitsdienst engagiert, damit sie eben die Leute dort raushalten. Auch betroffen ist am Luisenplatz die Tiefgarage, da die Leute direkt an den Treppen dort runter sich aufgehalten haben, konsumiert haben und auch an der benachbarten Bushaltestelle man doch sehr davon belästigt war und auch hier die Polizei eben versucht, dagegen zu steuern.
Und welche Maßnahmen werden da konkret von Stadtseite oder von Polizeiseite aus unternommen, um die Situation in diesen von dir beschriebenen Lokalitäten in den Griff zu bekommen?
Einerseits gibt es das Wiesbadener Suchthilfezentrum von der Jugendberatung und Jugendhilfeverein, der sich da mit seinen Streetworkern sehr stark einsetzt, die Leute anspricht, versucht ihnen aus der Situation rauszuhelfen. Es gibt ein Kontaktcafé, was zweimal der Woche gibt, wo Leute eben auch mit Lebensmitteln, Tee, Kaffee versorgt werden und versucht eben auf einer niedrigen Ebene die Leute da aus ihrer Suchtspirale rauszuholen. Die Polizei sagt, sie kontrolliert dort sehr regelmäßig. Sie sagen, das Problem ist noch weiterhin da. Es wäre die letzten Jahre besser geworden. Und was jetzt noch im Herbst gemacht wurde, ist die neueste Maßnahme, dass man die Hecken, die dort sind, sehr weit runtergeschnitten hat. Weil ein Grund, warum die Menschen sich eben dort aufhalten, ist, man ist sichtgeschützt. Von der Straße aus sieht man die Leute nicht. Man sieht die eigentlich nur, wenn man auf den Streifen selber rausläuft. Und so hofft man sich, dass man, wenn man diesen Sichtschutz wegnimmt, die Leute eben dort auch vertreibt.
Jetzt haben wir über die Cannabis-Teillegalisierung gesprochen und über das Problem mit dem offenen Drogenhandel und Konsum an der Rheinstraße. Es gibt einen weiteren Aspekt zum Thema Drogen in Wiesbaden. Eine legale Droge seit vielen Jahren. Es gibt Alkoholverbotszonen an mehreren Stellen in der Landeshauptstadt. Da kann man aber wohl nur von einer begrenzten Wirkung sprechen, oder? Warum ist das so? Und werden diese Zonen überhaupt durchgesetzt?
Es geht ja vor allem um den Platz der Deutschen Einheit, der jetzt knapp 10 Jahre ist es her, dass der umgebaut wurde, vorne der Quartiersplatz, ein sehr schöner Platz, wo man sich hoffte, einen schönen Aufenthaltsort für alle Wiesbadener zu schaffen. Leider ist es so, dass es dort eben ein Haupttreffpunkt der Obdachlosen, aber auch der Trinkerszene gebildet hat. Das Ganze wurde dann schon vor dem Umbau mit einer Alkoholverbotszone versehen, dass man eben dort das Konsumieren von Alkohol nicht erlaubt ist. Das klappt aber nur weniger gut. Warum ist es so? Einerseits, man hat direkt vor der Tür einen Rewe-Markt, der bis 22 Uhr ohne Probleme Nachschub liefert. Und wenn der Rewe zumacht, hat man mehrere Kioske in der Nähe, die ganze Nacht offen haben. Also der Nachschub ist immer wieder da. Ein Problem ist, die Leute werfen der Polizei eher nichts tun vor. Die Polizei, die ihr erstes Polizeirevier direkt vor der Tür hat, also quasi von ihren Fenstern da drauf schauen, wird aber vorgeworfen, da würden nichts machen. Die Polizei entgegnet dagegen, dass es regelmäßig Kontrollen gibt. Also laut der Stadtpolizei wurden im Zeitraum zwischen Oktober 23 und August 24 491 Kontrollen dort durchgeführt und insgesamt 398 Verstöße gegen Alkoholverbot festgestellt. Also das ist dann eigentlich schon mehr als ein Verstoß am Tag. Was passiert mit den Leuten? Die Leute bekommen einen Platzverweis, werden weggeschickt und kriegen eine Mahnung. Natürlich kommen sie dann nächsten Tag wieder. Aus Sicht der Polizei ist es aber trotzdem immer noch ein wichtiges Mittel, weil sie eben sagen, durch diese Allgemeinverfügung haben sie die Möglichkeit, sofort und schnell dort einzugreifen und konkrete Gefährdungen dann auch zu verhindern.
Wie recherchiert man denn als Lokalredakteur überhaupt zu so einem Thema wie Drogen, was sich ja auch viel im illegalen Bereich abspielt? Welche Quellen nutzt man da und welche Ansprechpartner hat man, um Recherchen durchzuführen und an Informationen zu kommen?
Also erste Ansprechpartner bei solchen sicherheitsrelevanten Themen sind immer die Landes- und die Stadtpolizei natürlich, dass man mit denen spricht, die selber natürlich auch ein Interesse haben daran, dass es das Sicherheitsgefühl der Bürger gestärkt wird und man auch offen kommuniziert, wie es aussieht und die ja selber auch Interesse haben, dass diese Szenen, soweit es geht, eben eingedämmt und werden und verschwinden. Natürlich gehört auch eine eigene Beobachtung der Szene dazu, dass man sich die Sachen auch anguckt. Direkter Kontakt mit diesen Menschen ist meistens aber natürlich auch sehr schwierig. Die Menschen fühlen sich bedroht von außen, natürlich sind sie auch unberechenbar, man weiß nicht, wie weit die unter dem Einfluss bestimmter Mittel stehen, ob sie einen angreifen oder nicht, das ist immer sehr schwierig. Und natürlich das Wiesbadener Suchthilfezentrum, die ja selber dann Kontakt jeden Tag haben mit diesen Menschen, die auch einen erklären können, wie geht es denen, woran liegt das und die auch Wege aufzeigen können, wie man vielleicht ohne staatliche Polizeigewalt, sage ich mal, dort helfen kann.
Jetzt kommen wir vielleicht nochmal zu einem sehr aktuellen Thema, einem in Wiesbaden natürlich gerade dominanten Thema mit der OB-Wahl. Inwieweit spielen da die Themen Drogenpolitik und Cannabis eine Rolle?
Ich hatte es ja schon gesagt gerade, das Sicherheitsgefühl ist ein ganz großes Thema in Wiesbaden. Wiesbaden hat laut Kriminalstatistik eine der niedrigsten Kriminalitätsraten in Hessen, auch deutschlandweit. Wiesbaden ist eine sichere Stadt, dennoch beschweren sich immer wieder viele Leute, dass sie sich unsicher fühlen. Das hat verschiedene Gründe, dunkle Parks, gewisse Leute in der Innenstadt, aber eben auch Drogenszenen in Parks, in der Fußgängerzone und ähnliches, wo Leute Angst haben, vor allem nachts dort lang zu laufen. Gerade konservative Kandidaten haben jetzt im Wahlkampf das immer wieder angesprochen, dass man eben sagt, man möchte härter durchgreifen, mehr Kontrollen, aber eben auch die Stadtpolizei in Wiesbaden besser ausstatten, ihnen einerseits mehr Personal zu geben und auch sie mit Pfefferspray-Pistolen auszustatten, was seit langem eine Diskussion in Wiesbaden ist.
Vielleicht dann noch einen Blick voraus, was sich natürlich auch mit dem Ausgang der OB-Wahl ändern könnte. Welche Entwicklungen könnten für die Wiesbadener Drogenpolitik in den nächsten Jahren besonders wichtig werden?
Das sind vor allem auch Entwicklungen, die mit Wiesbaden dabei nichts zu tun haben, sondern eben außerhalb von Wiesbaden stattfinden. Der hessische Innenminister hat zusammen mit der Stadt Frankfurt ein großes neues Projekt vorgestellt, das sehr berühmt-berüchtigte Bahnhofsviertel in Frankfurt, ich sag mal, aufzuräumen und die Drogenszene dort zu vertreiben. Das ist natürlich die Frage, kann es sein, dass diese Szene sich dann auf andere Städte wie eben Wiesbaden auswirkt und wir in Zukunft dann vielleicht mehr süchtige und offene Drogenszene in Wiesbaden haben? Das kann passieren, das müssen wir uns aber auch nochmal schauen. Andere Entwicklungen dann in Berlin. Die CDU hat im Wahlkampf immer sehr deutlich gesagt, sie möchte alles rückgängig machen, was die Ampelkoalition vorher bei Cannabis legalisiert hat. Das ist die Frage, wie geht es dort weiter und bleibt es so? Kommen eben auch diese Beschlüsse angesprochen zu dem Modellprojekt für die Apotheken. Das ist alles noch völlig offen und da müssen wir eben abwarten, was in Berlin passiert. Weiterhin hat sich die Rathauskooperation Wiesbaden sehr dafür stark gemacht. Einerseits natürlich, sie sind für die Cannabisierung, aber eben auch für Prävention. Dass eben Jugendliche entsprechend aufgeklärt werden und dort gab es auch sehr viele Anfragen von Schulen, aber auch von Ausbildungsbetrieben. Wie gehen wir damit um? Könnt ihr uns helfen, wie man den Jugendlichen hilft, gar nicht erst süchtig zu werden oder wie man mit der Droge umgeht? Es gab eine größere Plakatkampagne jetzt in den Bussen in Wiesbaden, wo auch darüber Kontakt zum Suchthilfezentrum hergestellt wurde und ähnliche Sachen sollen eben noch folgen. Die Kooperation hat jetzt im Haushalt für dieses Jahr erstmals 80.000 Euro für Prävention veranschlagt, wo solche Projekte unterstützt werden sollen. Aber natürlich braucht die Stadt dafür Geld und das Geld, das muss eben vom Bund kommen, weil der Bund eben diese Cannabis-Legalisierung beschlossen hat. Und genau dort hakt es eben momentan, da das Geld nicht locker gemacht wird und man versucht, da eben nachzuhaken, damit die Prävention auch ausgebaut werden kann.
Dann sind wir schon am Ende dieser Folge. Danke dir, Nils, für die spannenden Einblicke zum Thema Drogenpolitik in Wiesbaden, ein Jahr nach der Cannabis-Teillegalisierung. Gibt es noch ein paar abschließende Worte, die du zu diesem Themenkomplex loswerden willst?
Nee, ich glaube nicht. Vielen Dank, dass ich da sein durfte und es bleibt spannend. Wie ich schon gesagt habe, das Thema ist weiterhin sehr aktuell und wir werden sehen, wie sich das in den nächsten Monaten weiterentwickelt.
Exakt. Ein paar Artikel zu dem Thema habe ich euch in den Shownotes verlinkt. Dann bleibt mir noch euch darauf hinzuweisen, dass ihr den Podcast abonnieren und bewerten könnt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Reingehört ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die VolontärInnen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio@vrm.de.